Epizentrum. Stories mit Epilepsie. Diese Woche Psyche wach. Ihr hört einen Podcast von Funk. In den letzten Wochen habe ich euch Geschichten aus einer Zeit erzählt, in der ich schon wusste, dass ich Epilepsie habe. Heute geht es um den Start. Ich war, bis ich 19 war, eigentlich ganz normal. Keine Krankheiten, keine Anfälle. Ich bin mittelständisch aufgewachsen in einer kleinen Stadt bei Frankfurt. Meine Eltern haben sich während der Studienzeit in Deutschland kennengelernt und verliebt. Beide nicht aus der Region. Mutter aus Taiwan, Vater aus Bayern. Witzigerweise wurde mein Vater immer auf der Straße zuerst angesprochen, woher er kommt. Sein bayerischer Akzent hat die Leute in Hessen mehr verwirrt als der Akzent meiner Mutter. Mein Vater und ich waren sehr close. Er hat zu Hause gearbeitet als Versorgungstechnikingenieur und mich als Kind zu Klavierstunden gefahren oder zum Sportunterricht. Wenn ich verschlafen habe, hat er mich auch mal zur Schule gefahren. Ist auch nicht so selten vorgekommen. Unser Haus war, wie meine Mutter immer sagt, in einem andauernden Baustellenzustand. Wenn wir beide mal nichts zu tun hatten, hat mein Vater mir gezeigt, wie man Sachen umbaut. Teilweise war das auch ein bisschen unkonventionell, würde ich sagen. Wir haben zum Beispiel jetzt Laminatboden als Treppenstufen. In der Erdgeschossküche gab es sehr lange keinen Boden, sondern nur Erde, sodass man daraus eigentlich ein Gemüsebeet hätte machen können. Als meine Eltern das Haus gekauft haben, war ich 3 Jahre alt. Meine Mutter hat mir damals erzählt, dass sie damals das alte Sperrholz aus dem Keller einfach in den Holzofen gesteckt haben, bis es 40 Grad im Haus waren. Praktisch, aber bestimmt auch nicht gesund. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Alltagsweisheit mitgenommen von meinen Eltern. Wenn ich mal nicht weiterkam, hat mein Vater mir immer Freiheiten gegeben mit den Sätzen »Mach doch einfach« und danach kam ein »Passt schon«. Bei Fragen zum Leben habe ich immer erst ihn gefragt und meistens auch eine sehr pragmatische und ehrliche Antwort bekommen. Mein Lieblingssatz ist, glaube ich, »Solange sich keiner beschwert«. Er hatte einen sehr eigenen Humor. Hartes Arbeiten, ohne sich zu beschweren, und Pragmatismus sind die zwei Dinge, die ich von meinem Vater mitgenommen habe. Meine Familie in Bayern bezeichnet ihn immer als einen Mann, der nicht viel geredet hat oder nur das Nötigste. Ich habe das aber nie so wahrgenommen. Wir hatten eigentlich immer Spaß und haben auch viel gelabert. Als ich noch 18 war, hat sich dann aber alles geändert. Bei meinem Vater wurde ein Hirntumor gefunden, genauer gesagt ein Glioblastom. Das ist der aggressivste Hirntumor bei erwachsenen Menschen. Es war klar, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Ich war schon früh selbstständig, aber in der Zeit war das auch notwendig. Während meine Eltern mit Chemotherapie und später dann mit einer OP beschäftigt waren, bin ich selbst mit dem Auto zur Schule gefahren, habe mein Abitur bestanden und bin dann ohne Pause für das Studium nach Worms gezogen. Für mich war es immer Voraussetzung, dass ich so schnell wie möglich mit beiden Beinen im Leben stehe. Deshalb gab es auch nie eine andere Option für mich, als direkt ohne zu Pause ins Studium überzugehen. Ich wollte niemandem zur Last fallen und gleichzeitig auch mein eigenes Ding machen. Ich bin vielleicht auch ein wenig davor geflüchtet, daheim zuzuschauen, wie mein Vater immer weniger selbst machen konnte. Wobei er sogar mit einem Tumor und bis er nicht mehr konnte, sein Unternehmen gestemmt hat, sodass so wenig wie möglich für sein Umfeld zu tun war. Ich finde es unglaublich stark. Als mein Vater starb, war ich im 2. Semester. Ich habe wirklich viel davon verdrängt oder vergessen. Ich war emotional überhaupt nicht am Start. Ich habe viel geweint auf jeden Fall und war auch in einer depressiven Phase. Klar, wenn der Papa stirbt, von dem man so viel gelernt hat und selber in der Umbruchphase ist und noch nicht so wirklich erwachsen. In dieser Zeit habe ich eine Angststörung entwickelt, an die ich mich selbst gar nicht so gut erinnern kann. Mein Ex-Freund, mit dem ich damals zusammen war, hat mir letztens geschrieben, dass ich oft wusste, dass eine Angstattacke kommt. Dann hätte ich mir anscheinend in den Arm gedrückt, um wieder normal zu werden. Keine Ahnung, ob das wirklich geholfen hat. Viel von dem, was ich heute bei Anfällen mache, habe ich auch damals schon gemacht. Zum Beispiel meine Arme vor dem Körper verschränken oder kurz in die Hocke gehen und mir den Bauch halten. Dazu kamen noch die Bauchkrämpfe, die ich hatte. Es folgte dann die Diagnose Fructose-Laktose-Intoleranz, die hatte ich davor auch nicht. Meine Angstanfälle wurden immer mehr und irgendwann hieß es für mich dann ab in die Klinik. Frau Portenhauser braucht vermutlich mal professionelle Hilfe. Viel von dem Weg zur Diagnose Epilepsie ist nicht hängen geblieben. Es gab auf jeden Fall ein paar Stationen, an denen ich auf alles geprüft wurde. Zuerst war ich da in der psychosomatischen Klinik. Klar, mit Anzeichen für eine Angststörung passt man da rein. Psychosomatik bedeutet basically körperliche Symptome durch psychische Belastung, aber keine körperliche Ursache. Und mein Verhalten damals direkt nach dem Tod meines Vaters hat auch darauf hingewiesen. Von dem Aufenthalt ist leider auch nicht so viel in Erinnerung. Ich weiß von dieser Klinik nur, wie die Eingangstür aussieht. Und das war's. Keine Ahnung, was ich da für Therapien hatte. Deswegen habe ich neulich die Unterlagen nochmal rausgekramt, um zu verstehen, was genau damals alles untersucht wurde und was man gefunden hat. Erste Hinweise auf die Epilepsie gab es schon damals.
Aufnahmebefund. Internistisch, orientierend, unauffällig.
Okay, geil. Internistisch heißt innerlich, das heißt, mein Körper war innerlich unauffällig.
Kopf als Rücken, kein Meningismus, Kopf aktiv und passiv beweglich, keine Kopfschmerzen, Wirbelsäulen in allen Ebenen frei beweglich, nicht klopf- oder druckdolent.
Kopf aktiv und passiv beweglich, super. Nicht klopfdolent heißt, die haben mir auf den Kopf geklopft und geschaut, ob's weh tut.
Hirnnerven, Pupillen weit, rund, Isochor, direkte und indirekte Lichtreaktion prompt und zeitengleich, Okulomotorik regelrecht, glatte Blickfolge, kein Nystagmus, Gesichtsfeld fingerperimetrisch mit vollen Außengrenzen, keine Doppelbilder, trigeminale Sensibilität ungestört, mimische Muskulatur ungestört, Zunge weicht nicht ab, Schluckart ungestört, anamnestisch riechen ungestört, Normakusis beidseitig, Schulterhebung intakt, keine Dysarthrie, keine Dysphagie.
Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die nur ein Drittel davon verstanden hat. Bei den meisten Sachen weiß ich wenigstens, welchen Bereich die da abgecheckt haben, aber spätestens bei Dysarthrie habe ich keinen Plan mehr. Bis dahin wirkt mein Hirn jedenfalls okay.
Motorik. Kein Anhalt für latente oder manifeste Paresen. Armhalteversuch, keine Pronation und kein Absinken. Beinhalteversuch, kein Absinken. Reflexe. Muskeleigenreflexe seitengleich mittelhaft. Babinski beidseitig. Negativ. Kein Kloni.
Bis hier war ich beim Lesen noch richtig stolz, dass ich noch nicht irgendwo durchgefallen bin. Aber Muskeleigenreflexe mittelhaft hat schon wehgetan.
Sensibilität wird seitengleich angegeben. Koordination, Finger-Nase-Versuch und Kniehacke-Versuch beidseitig metrisch. Frei stehen und gehen unauffällig. Eudidiachokinese beidseitig.
So, hier war ich dann hart am Grinsen. Erst Hardcore-Level C2 mit Latein, trigeminale Sensibilität, Dysarthrie und dann Finger-Nase-Versuch. Alles klar. Da war jemand sehr kreativ in der Namensfindung des Tests. So, und jetzt der beste Teil.
Psyche. Wach, voll orientiert.
Das war der Basic-Startbefund. Aber hatte ich damals jetzt eigentlich schon Epilepsie? War meine Angststörung wirklich eine Angststörung oder waren das schon erste Anfälle? Ich weiß es bis heute nicht. Der neurologische Befund war für mich wie eine Physik-Hausaufgabe, aber ich bin ja mittlerweile tief drin im Neurologendeutsch. Zwischen ganz viel Latein und Worten wie
linkshemisphärisch
und
überwiegend wenig spannungsbetonte Deltawellen
steht, Achtung,
vereinzelt epilepsie-typische Potenziale nachweisbar.
Das war am 11.02.2019. Meine tatsächliche Epilepsie-Diagnose habe ich erst später bekommen. Hier steht es extrem versteckt aber schon drin. Ich kann mir vorstellen, dass ich und mein Umfeld zu dem Zeitpunkt erleichtert waren, überhaupt eine Diagnose zu haben. Die Zeit ging im Grunde einfach nur bergab oder eher in Schleife. Und hier lese ich wirklich das erste Mal, wir haben eine Quelle gefunden, an der wir arbeiten können. Das Fazit des neurologischen Befundes in der psychosomatischen Klinik sagt:
Epikrise. Die Aufnahme der Patientin erfolgte zur weiterführenden Abklärung bei Verdacht auf epileptische Anfälle, Differentialdiagnose, dissoziative Anfälle. Klinisch bot die Patientin keine fokalneurologischen Defizite.
Kein Scherz, die Nachbeurteilung dieser Untersuchung nennt man Epikrise. Geil. Stellt euch vor, man hat keinen Plan davon und am Ende des Briefes liest man Epikrise.
Die Patientin befand sich vom 23.10.2018 bis 9.01.2019 in unserer stationären Behandlung.
Übersetzt heißt es, ich habe leider bei dem Aufenthalt schlecht performt und hatte nicht so viele Anfälle und daher konnte nach 2,5 Monaten leider nichts Genaueres festgestellt werden als Folgendes.
Diagnosen, Panikstörung, dissoziative Krampfanfälle, Besonderheiten. Zur Frage eines möglichen bestehenden Krampfleidens ist eine diagnostische Abklärung in der neurologischen Klinik vorgesehen.
Conclusion war, dass meine Anfälle gar nicht dissoziativ oder psychosomatisch sein müssen, sondern auch Krampfleiden sein können. Krampfleiden ist ein Synonym für Epilepsie. Step 1, done. Von der Psychosomatik wurde ich dann in die Neuroklinik geschickt, also zu den Experten für Brain Damage. Auch hier wieder viele Tests, Bilder von meinem Gehirn und EEGs mit irgendwelchen Wellen. Dazu habe ich einen Befund, in dem ganz viel über meine Alpha- und Delta-Wellen stand. In der Neuroklinik war ich 6 Tage und es gab ein eindeutiges Ergebnis.
Frontal generierte und vereinzelt sekundär generierte Krampfanfälle.
Epilepsie. 3 Jahre nach dem Tod meines Vaters und nach 5 Monaten in diversen Kliniken kam dann die Diagnose Epilepsie. Vorher hatte ich keine Ahnung, was mit mir abgeht, sah einfach ultra creepy aus und war verzweifelt. Bis dahin muss ich gedacht haben, es geht nicht mehr weg. Ich werde nicht mehr fertig studieren können, ich werde nicht mehr normal arbeiten können, ich werde nicht mal selbstständig leben können wahrscheinlich. Man kann die Krankheit nicht greifen. Man sieht nicht, wann sie kommt, aber man kann sie therapieren. Epilepsie ist medizinisch schon sehr gut erforscht und es gibt Medikamente, die mich von den Anfällen befreit haben. Es waren noch viele Untersuchungen, viel Ausprobieren, Rückschläge mit Medikamenten, die nicht mehr geholfen haben. Ich habe eine Menge meiner Erinnerungen verloren, aber ich habe meinen Bachelor. Ich habe einen Job. Ich lebe selbstständig und nehme Medikamente, mit denen ich keine Anfälle mehr habe. Erinnerungen hin oder her, irgendwer weiß immer, was ich gemacht habe und ich habe mich bestimmt unterbewusst viel weiterentwickelt. Zum Beispiel habe ich einfach ein unglaublich gutes Verständnis für Menschen mit Krankheiten, egal welche und welches Level. Ich freue mich über jede Minute, die ich mit Freunden verbringe und heiße fremde Menschen immer willkommen. Und das Größte und, ich bin viel entspannter. Es bleibt die große Frage, hat der Tod meines Vaters die Epilepsie ausgelöst? Ich glaube, es hängt irgendwie zusammen. Mein Neurologe hat mir letztens erklärt, dass es eigentlich nicht sein kann. Er glaubt, ich hatte sowieso schon Epilepsie und die wurde dann durch den Stress und meine Angst geboostet. Man kann leider nicht wirklich was darüber herausfinden. Wenn man es so sehen will, bin ich ein Wunder. Wenn ihr das interessant findet, was ich sage, dann abonniert gerne den Kanal oder leitet ihn an Leute weiter, die es interessieren könnte. In 2 Wochen geht es unter anderem um Latein. Veni, vidi, vici, wie man so sagt. Also, Greetings. Epizentrum ist ein Podcast von Funk. Die Geschichten sind von mir, Sophia Portenhauser. Die Arztbriefe in dieser Folge hat Enrico von Luxtreu vorgelesen. Vielen Dank dafür. Schaut euch unbedingt mal den YouTube-Kanal Luxtreu an. Produziert wie dieser Podcast von Wilder, Talentbetreuerin Chiara Balluch, Redaktion bei Funk, Veronique Schönleben.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.